Hallo, so schön, dass du hier wieder mit dabei bist im Natürlich Frau sein Podcast. Mein Name ist Nina Julie Bunke, ich bin Hebamme und heute gibt es wieder ein Interview, was ich mit Nicole geführt habe. Wir haben vor 2 Wochen schon mal ein Interview geführt zum Thema Zyklus, Zyklusbewusstsein, Zyklusachtsamkeit, Ernährung und heute geht es um das Thema Endometriose. Endometriose hat so ein bisschen ein Bekanntheitsproblem. Und deswegen war mir das ganz, ganz wichtig, mit Nicole da nochmal eine Extra-Folge aufzunehmen. Wer Nicole ist und warum ich mit Nicole über Endometriose gesprochen habe, das erfährst du im Interview. Deswegen hör rein. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude beim Hören und einen wunderschönen Start in die neue Woche. Liebe Nicole, du bist ja das 2. Mal heute bei mir im Podcast. Wir haben in der ersten Folge ja über den Zyklus gesprochen. Für alle die, die nicht reingehört haben, macht es. Ich verlinke euch das nochmal in den Shownotes. Und heute wollen wir ja über das Thema Endometriose sprechen. Und für alle die, die unser erstes Interview nicht gehört haben, was ihr bitte alle noch macht, möchtest du dich noch einmal vorstellen, ganz kurz, wer du bist und warum ich ausgerechnet eigentlich mit dir heute über das Thema Endometriose sprechen möchte?
Ich bin Nicole, ich bin Ernährungsberaterin und auch Life-Coach beziehungsweise auch Zyklus-Coachin. Ja, meine Leib- und Magenspeise ist Endometriose. Ich habe 2016 angefangen, zu dem Thema zu forschen, zur Ernährung bei Endometriose. Seitdem ja, hat es mich nicht mehr losgelassen und jetzt darf ich halt auch bei der Endo-App mitarbeiten, dort halt auch die, die Selbsthilfe-App bei Endometriose bzw. für Endometriose-Betroffene mitbetreuen. Dort ein bisschen die Forschung im Hintergrund machen und ich liebe es unglaublich und ich muss gerade mal überlegen, jetzt vor kurzem ist ja auch noch mein Buch rausgekommen zur Ernährung bei Endometriose, genau, yay! Also, wer nicht nur akustisch was von mir haben möchte, sondern auch noch schriftlich, der kann sich dann gerne ein Buch Die beste Ernährung bei Endometriose im Trias Verlag dann für zu Hause nochmal hoch.
Fangen wir vielleicht mit dem Thema ganz vorne an. Einfach, was ist eigentlich Endometriose?
Ja, das ist so ein bisschen schwer zu sagen. Es wird halt als Chamäleon der Gynäkologie bezeichnet. Im Grunde ist es Gebärmutter-Schleimhaut-ähnliches Gewebe, das aus, es gibt unterschiedliche Theorien, aus unterschiedlichen Gründen sich außerhalb der Gebärmutter ansiedelt und dort Entzündungen verursacht, Beeinträchtigungen der Organe. Ja, kann wirklich überall im Körper sich ausbreiten. Es ist im Grunde eine gutartige Erkrankung, wobei ich das Wort gutartig so ein bisschen,
Schwierig in dem Zusammenhang, ne?
Ich wollte gerade sagen, wenn man halt beispielsweise das Ganze am Zwerchfell oder in ganz, ganz seltenen Fällen halt auch mal am Gehirn sitzen hat und dann halt sich teilweise zyklisch sehr starke Schmerzen einstellen, weil die am Herde halt auch von den Hormonen mitgetriggert werden, ne, sehr starke Kopfschmerzen sich einstellen. Ich weiß nicht, ob man das als gutartig bezeichnen möchte. Genau das Gleiche ist eigentlich mit dieser Definition dessen, dass man sagt, das ist eine gynäkologische Erkrankung. Im Grunde kann es das ganze System betreffen, ist häufig mit starken Schmerzen verbunden, manchmal im Zusammenhang mit dem Zyklus. Also das Häufigste sind tatsächlich die sehr stark auftretenden Regelschmerzen. Aber das kann auch komplett, die Schmerzen können auch azyklisch auftreten, aber es ist mehr oder weniger wird das als chronisch entzündliche Schmerzerkrankung auch nochmal mit gehandelt. Es kann sich aber bei jedem und jeder nochmal ganz unterschiedlich darstellen.
Das heißt, wir wissen aber nicht, was die Ursache dieser Erkrankung ist.
Das wissen wir nicht. Die häufigste Theorie dabei ist die retrograde Menstruation. Also im Grunde, dass sich die, quasi diese Gebärmutter, Schleimhaut ähnlichen Bereiche beziehungsweise Strukturen durch eine Menstruation, die halt nicht ganz normal durch den Muttermund ausblutet, sondern halt durch die Wand wandert im Grunde, sich ausbreiten kann. Aber das retrograde Menstruation kann halt im Grunde jeder haben, es entartet aber nicht bei jeder Person. Von daher, da ist noch so ein bisschen die Klärung, warum macht es das bei manchen nicht? Es gibt schon schon irgendwie genetische Häufung, also genetische Häufung, familiäre Häufung. Es gibt aber noch nicht diesen einen genetischen Code, sodass man sagen könnte, puh, also wenn du den, wie beim beispielsweise beim Brustkrebs, wenn du diesen einen Gencode hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Brustkrebs bekommst, höher oder halt eben nicht so hoch. Bei Endometriose gibt es das halt nicht. Man ist so ein bisschen an Darmflora-Themen dran, man ist ne, an der Genetik so ein bisschen dran. Ganz viele Studien setzen sich halt auch damit auseinander, dass ob vielleicht die Ernährung oder der Lebensstil einen Einfluss hat. Aber im Endeffekt können wir noch nicht sagen, woran es liegt. Und deshalb können wir halt auch nicht so richtig präventiv einschreiten.
Meistens ist es ja auch so eine multifaktorielle Geschichte, ne? Du schreibst auf deiner Website, das ist so schön, Endometriose hat ein Bekanntheitsproblem. Und das ist das, was ich bei vielen meiner Frauen auch mitbekomme, dass Endometriose bei den Frauen, zu denen ich Kontakt habe, ganz oft quasi erst so diagnostiziert wird, wenn es so zum Thema Kinderwunsch kommt, weil es dann Probleme gibt. Warum ist das so?
Also das Bekanntheitsproblem kommt im Grunde so ein bisschen aus der Gesellschaft. Also wir leben irgendwie immer noch in einer Gesellschaft, die es als vollkommen normal annimmt, Regelschmerzen zu haben.
Ja, leider.
Und dann aber auch es als vollkommen normal annimmt, wenn diese Regelschmerzen sehr stark sind. Dass mal Regelschmerzen auftreten, kann vollkommen in Anführungszeichen normal sein. Wenn es aber mit der Endometriose zusammenhängt oder auch mit einer Adenomiose, also ein bisschen der Schwester der Endometriose, dann sind das teilweise Schmerzen, die stärker sind als bei der Geburt. Kann man richtig messen. Das ist ein Druck im Unterleib, der entsteht, der jenseits von tatsächlich Gut und Böse liegt. Und die Gesellschaft sagt, naja, das ist ein bisschen Regelschmerzen. Mein Gott, das ist ja das Kreuz, was die Frauen zu tragen haben.
Ich glaube, Frauen werden auch nicht so ernst genommen dann. Ne? Es wird dann halt so, ja, die ist halt extrem schmerzempfindlich, dann soll die sich halt eine Ibu reinpfeifen und eine Wärmflasche soll sich nicht so anstellen. Also das ist so auch das, was ich von den Frauen so mitbekommen habe. Und das mit den Geburtsschmerzen, es ist interessant, dass du das sagst, weil ich hatte wirklich mal eine Frau, die hat gesagt, Nina, ich habe Endometriose, die Geburt, das habe ich mit links gemacht. Also das war gar nichts. Und ich habe wirklich gedacht, die veräppelt mich, ne? Aber es, wirklich. Und dann musst du dir mal überlegen, was die regelmäßig in ihrem Zyklus für Schmerzen hat, wenn sie sagt, Geburt, das habe ich einfach so gemacht. Und auch damals kann mich so daran erinnern, weil sie eben gesagt hat, das war für ihren Partner auch so schwer zu verstehen, dass sie wirklich Schmerzen hat. Also er meinte so, du siehst es ja an, ne? Sie kommt gar nicht aus dem Bett. Aber du denkst halt immer so, wie kann das sein? Und dann, ne, auch der Mann war so, soll ich das ernst nehmen oder übertreibt sie, ne? Und auf der anderen Seite, mit dem, was er gesehen hat, war ganz klar, irgendwie stimmt da was nicht.
Und es sind ja nicht nur Schmerzen unter der Menstruation, das sind ja teilweise auch
Ja.
Schmerzen im Geschlechtsverkehr, wo nicht drüber gesprochen wird, weil das ein absolutes Schamthema ist.
Ja.
Ne, das sind Schmerzen beim Stuhlgang. Das spielt in so, so viele Bereiche mit rein. Also weil es auch viel, wirklich, weil der Beckenboden dann auch sehr verspannt ist. Deshalb kann man das ganze Thema halt auch nicht nur von einer Seite an oder muss man es nicht nur von einer Seite betrachten, sondern halt auch multimodal das Ganze angehen,
Ja.
die Therapie. Ja, aber wir haben halt immer noch dieses Schamthema Menstruation, wo dann halt auch in den Medien gesagt wird, oh Gott, ja, ne, wenn dann beispielsweise immer wieder dieses eine Thema, was hochkam, wenn Läuferinnen während ihrer Menstruation laufen und man dann halt sieht, dass sie menstruieren, weil dann halt dementsprechend auch das Blut mal so ein Tampon halt nicht so einen ganzen Marathon hält, ne? Und der Beckenboden eine Menge zu tun hat und das dann hochgepusht wird ohne Ende. Und ich mir denke, es ist was vollkommen Normales und wir sollten darüber reden. Und das ist auch einer der Gründe, neben diesen ganzen anderen Erkrankungen mit beziehungsweise Begleitsymptomen, wie auch Verdauungsbeschwerden, das wird sehr schnell einfach in diese psychosomatische Ecke gestellt. Gerade bei Frauen noch mal ein bisschen häufiger. Ja, und dann wird das so, so schnell kleingeredet. Man stellt sich dann auch noch selbst in Frage mit den eigenen Schmerzen, mit den eigenen Symptomen. Naja, okay, dann kommt das alles vom Kopf. Dann muss ich halt einfach nur den Stress reduzieren. Damit ist es dann aber halt auch nicht getan. Und so beginnt ein Teufelskreis. Und wir sind bei einer Diagnosezeit von durchschnittlich 7 Jahren in Deutschland. Und das ist schon.
Boah, boah, ich krieg Gänsehaut, ich find's fürchterlich.
Und wenn man sich überlegt, als junges Mädchen, erste Menstruation, keine Ahnung, im 13, 14, 15 mittlerweile, ne? Und erstmal damit selber klarzukommen, dann vielleicht von den eigenen, vom eigenen Umfeld nicht richtig ernst genommen zu werden mit den Schmerzen, weil niemand steckt im eigenen Körper drin und kann das irgendwie nachvollziehen. Dann teilweise auch von Gynäkologinnen und Gynäkologen nicht ernst genommen zu werden oder von anderen behandelnden ärztlichen Personal. Und das macht was mit sowieso schon mit einem pubertierenden Menschen. Und dann hast du die Diagnose mit, keine Ahnung, lass es 20 sein, bist aber schon so geprägt von diesen ganzen Schmerzen, von dieser ganzen, ja, auch diesem ganzen gesellschaftlichen Thema, was dann damit auf dich zukommt, ne? Und immer wieder mit diesem, ja, mit diesem, du bist einmal, mindestens einmal im Monat nicht einsatzfähig oder kannst nicht so Zeit mit deinen Freundinnen oder Freunden verbringen, wie du möchtest. Das ist halt schon eine starke Einschränkung in der Lebensqualität. Und je länger die Diagnose dauert, desto höher ist die Einschränkung in der Lebensqualität und auch langfristig.
Ja, und natürlich auch die Angst, ne, nicht zu wissen, was ist es, hört es irgendwann auf, habe ich das für immer, ne, dann natürlich kein Vertrauen in den Körper, wahrscheinlich Sexualität auch findet gar nicht statt und wenn überhaupt sehr eingeschränkt wegen vielleicht, ne, Scham, Schmerzen. Also ich meine, allein das Gefühl von Scham macht ja auch was mit der Sexualität und da gerade bei jungen Mädchen heutzutage. Ja, es ist ja auch ein Riesenthema, wie man aussieht und was weiß ich nicht, was da alles mit reinspielt. Zur Diagnostik, wenn ich jetzt das Gefühl habe, vielleicht habe ich Endometriose, ja, oder eine Freundin von mir hat das oder so, ne? Manchmal ist es ja auch das Umfeld, was einen darauf anspricht und sagt, du, ich glaube, das mit deinen Periodenkrämpfen, das ist nicht mehr normal. Wo kann man sich denn hinwenden? Weil du hast eben was ganz Wichtiges gesagt, auch nicht alle Gynäkologen haben eine Ahnung davon. Und das ist auch bei, ich sag mal, so vielen speziellen Fällen das Problem, dass die Frauen Ärzte fragen, beziehungsweise Gynäkologen, die dann aber dafür gar nicht so richtig ausgebildet sind. Denn man muss ja auch sagen, die Gynäkologie ist ein sehr breites Feld. Man kann ja nicht immer alles wissen. Das heißt, gibt es irgendwelche Stellen, irgendwelche Fachleute hier in Deutschland, die vertreten sind, wo man sagt, das sind die richtigen Anlaufstellen für dieses Thema, wo auch eine anständige, vollständige Diagnostik dann abläuft?
Also es gibt in Deutschland Endometriosezentren und es gibt auch einzelne Endometriosepraxen. Dafür braucht es nur häufig eine Überweisung vom behandelnden Arzt oder behandelnden Ärztin.
Ah, super.
Das heißt, da haben wir so wieder so ein bisschen so einen Flaschenhals, da muss man dann einfach drauf bestehen. Die Endometriosezentren findet man zum Beispiel auf der Seite von der Endometriosevereinigung. Die haben eine Liste von Endometriosezentren, von Endometriosepraxen, wo man dann nachschlagen kann, wo dann teilweise auch Empfehlungen mit draufstehen, je nachdem, wie da so die Erfahrungen gemacht wurden. Ansonsten sind das also gerade so diese Endometriosevereinigung oder auch beispielsweise die Seite von der Endo-App, wobei ich da jetzt ein bisschen befangen bin, sind da gute Anlaufstellen, wo man mal schauen kann, sich ein bisschen schlau lesen kann. Und dann dementsprechend halt auch vielleicht ganz gut aufgeklärt dann an die, ja, zu seinem nächsten Frauenarzttermin hingehen kann.
Was würdest du sagen, wenn jetzt eine Frau Endometriose diagnostiziert bekommen hat? Was können diese Frauen tun? Also einfach im Spektrum von wo kann man ansetzen, was sind Möglichkeiten, was sind Optionen, um damit lernen, umzugehen, das vielleicht irgendwo, ja, wie im Griff zu bekommen, möchte ich jetzt mal umgangssprachlich formulieren. Also einfach, wie man quasi, ja, lernen kann, auch damit zu leben. Ich weiß gar nicht, ist Endometriose heilbar?
Nee, Endometriose ist eine komplett, also ist eine chronische Erkrankung, hat man ein Leben lang. Auch da ganz wichtig, jeder, der im Internet behauptet, er hätte seine Endometriose geheilt oder er könnte Endometriose heilen, ja, ist erstmal sehr mit Vorsicht zu genießen, weil es einfach nicht heilbar ist. Es gibt diverse Therapiemöglichkeiten, beispielsweise aus der Ja, dafür gibt es eine Endometriose-Leitlinie. Eine ist auch die Art der Diagnose, nämlich die OP, also eine Bauchspiegelung, wo dann halt wirklich die Herde entfernt werden können. Und also zum Großteil, manchmal muss man auch so ein bisschen abwägen, aber wo in der Regel die Herde entfernt werden können und dann halt im Grunde auch erstmal die Schmerzen zurückgehen. Dann wird häufig im nächsten Schritt behandelt mit Gelbkörperhormonen. Ersatz, also beispielsweise ein ganz häufiges Präparat ist das Dienogest, ist ein Gestagen, was dann gegeben wird, halt dauerhaft über meistens für den Beginn, für eben, also durchgängig für 3 Monate, was halt den Zyklus unterbindet und dementsprechend dann halt auch das Voranschreiten der Endometriose eindämmen kann. Das ist zumindest laut Leitlinien momentan so ein bisschen das, was am besten funktioniert. Natürlich möchte auch nicht jeder dann halt wirklich Hormone nehmen. Das heißt, man kann damit auch, kann auch auf unterschiedlichen Wegen mit rangehen. Von Akupunktur, grundsätzlich Schmerztherapie, Sexualtherapie, ne, Psychotherapie, Physiotherapie, speziell für den Beckenboden und zwar nicht kräftigen, sondern entspannt, weil der ist sowieso durch die Endometriose, durch die häufigen Krämpfe unglaublich verspannt häufig, was sich dann auch wieder auf die Verdauung mit auswirkt und so weiter. Man kann mit der Ernährung reingehen, also auch von anti-entzündlicher Seite an so vielen Stellschrauben wie möglich drehen. Kann man das ganze Spektrum einfach ausnutzen, was man so im Grunde zur Verfügung hat. Leider sind diese ganzen, ich sage jetzt mal, alternativeren Therapieverfahren wie Sexualtherapie, Physiotherapie, Psychotherapie und auch Ernährungstherapie noch nicht so richtig in der Leitlinie angekommen. Die wird gerade, also zumindest in der Deutschen noch nicht. Die Deutsche wird gerade überarbeitet. Deshalb wir hoffen, dass da dann ein bisschen was kommt und wir dementsprechend auch vielleicht die eine oder andere Krankenkasse, die jetzt noch skeptisch ist, überzeugen können, da ein bisschen mehr ja, Geld zu geben, um die Betroffenen optimal zu unterstützen. Aber
Ist eigentlich schade, dass man die Krankenkassen noch überzeugen muss, aber soll ich dazu sagen, als jemand, der mit den Krankenkassen arbeitet, wundern tut es mich dann doch nicht.
Mir geht das genauso. Also, was ich schon für Gespräche mit KrankenkassenmitarbeiterInnen geführt habe, wo ich dann erstmal erklären muss, was Endometriose überhaupt ist. Ich meine, es ist ja, muss man ja, wenn man selber nicht betroffen ist, auch nicht unbedingt wissen. Aber man sollte halt schon wissen, dass es auch
Existiert.
helfen kann. Ja, erstmal, ja, oder dass es auch helfen kann, dann beispielsweise in meinem Fall dann auch Ernährungstherapie zu machen. Ne, und sich nicht davor zu versperren. Aber dafür brauchen wir halt die Leitlinie. Wir brauchen dementsprechend mehr Studien und so weiter, um das zu rechtfertigen, dass es hilft, weil das ist genau das Gleiche wie beispielsweise mit der Zahnreinigung. Alle Welt weiß, dass es hilft, aber es hat nie eine Studie nachgewiesen. Und dementsprechend sagen die Krankenkassen: Ja, wieso sollten wir denn dafür zahlen? Hat ja nie irgendwer mal von offizieller Stelle gesagt, dass das wirklich was bringt.
Das ist einfach schön. Du hast eben gerade gesagt, Ernährungsberatung bringt was und du bist ja Ernährungsberaterin und ich bin mir ziemlich sicher, dadurch, dass du auch Life-Coach bist und viele andere Dinge machst, hast du wahrscheinlich einen ziemlich ganzheitlichen Blick darauf. Was kann Ernährung bei Endometriose machen? Wie läuft eine Ernährungsberatung ab oder wie sollte eine Ernährungsberatung ablaufen und wie lange dauert das dann vielleicht auch, weil ich meine, wir ernähren uns ja wahrscheinlich alle unterschiedlich, bis die Ernährung auch oder die Umstellung der Ernährung eine Wirkung dann im Körper zeigt?
Ganz zum Anfang erstmal für alle da draußen: Ernährungsberater ist kein geschützter Beruf. Also ihr seid alle Ernährungsberater. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2: Wenn man sich eine Ernährungsfachkraft suchen möchte für die Ernährungstherapie, um halt das auch gut zu machen und zu wissen, okay, da ist zumindest, das ist nicht nur eine Wochenendfortbildung gewesen. Und da ist auch ein bisschen dieser biochemische Hintergrund einfach da, man weiß, wie es abläuft. Dann sollte man nach Ernährungsfachkräften suchen, die entweder Diätassistentin sind oder halt ein Studium in dem Bereich absolviert haben. Also wie Ökotrophologie, ich habe Ernährungsberatung studiert, beispielsweise Ernährungswissenschaften. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Schwerpunkte. Und im Idealfall ist diese Person auch noch von den Krankenkassen zertifiziert, beziehungsweise von einem Berufsverband zertifiziert, sodass man dann halt auch mit den Krankenkassen abrechnen kann. Und zumindest einen Teil der Ernährungstherapie erstattet bekommt. Und wenn das schon nicht gegeben ist, also man dieses Kostenerstattungsverfahren rein theoretisch nicht bekommen könnte, dann weiß man schon, okay, ja, es gibt irgendwie einen Grund dafür. Ja, und so kann man sich ein bisschen mit raussuchen, wie eine Ernährungsberatung zusammengesetzt ist, ist zumindest bei mir ganz unterschiedlich. Bei Endometriose lege ich immer den Fokus auf eine antientzündlichen Ernährung, also Fokus Basis erstmal auf ganz viel Obst und Gemüse und dann alles, was man essen möchte, sei es Fleisch, sei es vegan, sei es vegetarisch, drumherum gebaut, dass von allen Nährstoffen ausreichend da ist. Ganz häufig, gerade rund um Ernährung und Endometriose, kursieren so, so viele Informationen. Ernähr dich glutenfrei, du darfst kein Fleisch mehr essen, du musst dich vegan ernähren, aber bitte kein Soja, ne, bitte bloß keine Milchprodukte oder vielleicht doch, aber wenn dann nur Joghurt, weil der in Studien nachgewiesen hat, dass es gut ist. Fisch, ja, aber dann bitte keinen Dosenfisch und auch nichts Eingelegtes, Geräuchertes und bla bla bla, dann achte nebenbei bitte noch auf Histamin. Und wenn du eigentlich noch einen Reizdarm hast mit dem Endobelly, dann mach doch bitte auch noch die und die Ernährung. Und dann sitzt man da und denkt,
Erschlagen. Ich mache gar nichts. Erstmal mache ich gar nichts.
danke für diese ganze Information. Was trifft denn jetzt auf mich zu? Und da ist es total wichtig, und das ist auch so ein Punkt, den ich in meiner Ernährungsberatung mitnehme, so ein bisschen in die Detektivarbeit zu gehen. Einfach mal Ernährungs- und Symptomtagebuch schreiben. Aufschreiben, ne, was habe ich gegessen, wann sind dann die Symptome aufgetreten und sich dann mit einer Ernährungsfachkraft zusammensetzen, um das mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Weil eine richtige Ernährungsfachkraft hat dann dementsprechend auch das Wissen zu sagen, okay, ich sehe, das sind Lebensmittel, bei Sojaprodukten treten bei dir häufiger Symptome auf. Oder wenn du häufig histaminhaltige Lebensmittel isst. Oder wenn du häufig Weizen isst oder so. Damit man nicht von vornherein sagt, okay, ich ernähre mich jetzt vegan, glutenfrei, ohne Soja. Und riskiere, Nährstoffmangel zu erzeugen, der dann im Endeffekt, dadurch, dass wir eine chronische Erkrankung haben mit der Endometriose, nochmal wahrscheinlich schwerer ins Gewicht fällt, weil der Körper einfach,
Stress und dann wieder.
genau, der muss den ganzen Stress im Körper kompensieren. Dafür braucht er Nährstoffe. Und wenn die dann fehlen durch die Ernährung, dann ja, wird es im Zweifelsfall nur
Schlimmer
schlimmer.
wahrscheinlich, ne?
Genau. Wichtig, also das ist auch so ein Punkt, ne? Das richtige Maß finden von allem, was dabei. Und ein Punkt, den ich immer mitnehme, Essen ist Lebensqualität. Also
Ja.
es muss dann dabei auch noch Spaß machen. Wir können so viel Theorie wälzen, so viele Studien zur Ernährung bei Endometriose uns angucken. Das muss erstens auf die Person passen. Wenn ich da jemanden habe, der permanent unterwegs ist, dann kann ich nicht von der Person erwarten, dass sie jeden Tag dreimal in der Küche steht und sich irgendwie was kocht. Da müssen wir gucken, was die besten Sachen für unterwegs sind. Immer in seinem eigenen Rahmen gucken, was
Ja.
möglich ist. Und sich nicht vergleichen. Das ist genau das Gleiche beim Sporttraining für Menstruierende. Ich kann mich nicht vergleichen in meiner Lutealphase mit jemandem, der gerade kurz vorm Eisprung steht, was das Training angeht, weil die Person viel mehr leisten kann als ich in dem Moment wahrscheinlich. Ja, selbst wenn wir die gleiche Konstitution hätten. Und so ist es auch mit der Ernährung. Jeder hat sein eigenes Leben, seine eigenen Maßstäbe. Und da die Ernährung finden, die am besten hilft, ist halt genau das, was erstens eine Ernährungsberatung mit einbeziehen sollte. Und zweitens dann schlussendlich auch hilft. Um nochmal so ein bisschen zu diesem Anti-Entzündlichen zurückzukommen. Also im Grunde rausfinden, was macht Probleme im Körper. Das sorgt ja dann auch wieder für Entzündung. Dementsprechend raus damit. Alternativen dafür finden, damit kein Mangel entsteht. Punkt zwei. Und dann gucken, wenn man Basis Gemüse, Obst und Gemüse hat, trotzdem noch weitere anti-entzündlichen Lebensmittel mit einbauen. Wenn man halt ein bis zweimal die Woche Fisch essen möchte, kann man das gerne machen. Man kann aber auch beispielsweise gesunde pflanzliche Öle nehmen, beispielsweise Stichwort mehrfach ungesättigte Fettsäuren, so Rapsöl, Leinöl beispielsweise mit einbauen, um den Körper dabei zu unterstützen, die Entzündungswerte runterzubringen. Und das machen halt genau diese mehrfach ungesättigten, beispielsweise Omega-3-Fettsäuren. Kann man auch über Nahrungsergänzungsmittel machen, wie beispielsweise in Algenöl. Muss jeder für sich selbst auch wissen. Und das ist immer so pauschal, immer so ein bisschen, tue ich mich immer so ein bisschen schwer, eine pauschale Aussage zu machen, weil ich es wahrscheinlich bei dir ganz anders machen würde als bei ja, der nächsten Person oder.
Ja, aber letztendlich ist das ja auch ein Zeichen von meiner Meinung nach guter Arbeit, weil das ist ja das, was eine Beratung quasi ausmacht, dass sie individuell ist. Weil sonst könnte es ja jeder machen, wenn es eine Pauschalantwort geben würde, dann wäre es ja auch, also es wäre zu leicht, ne? Und dann, das ist
Genau.
auch das, was du gesagt hast, was ich auch so wichtig finde. Erstmal Essen ist Lebensqualität. Und dann auch dieses, es muss zu der Person passen. Ne? Und das merke ich auch immer wieder, gerade wenn wir so durch Instagram durchscrollen, dann denke ich immer, viele berichten so von dem, wie sie es gemacht haben. Und es war dann vielleicht auch cool für die, aber es ist nicht für, ist jetzt keine allgemeingültige Aussage. So, und das finde ich immer so wichtig, auch im Kopf zu halten, dass auch Ernährung was extrem Individuelles ist. Wie du auch gesagt hast, wenn man viel unterwegs ist, könnte man vielleicht über Meal Prep oder so nachdenken. Es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man sich da dann quasi das ein bisschen mit in seinen Alltag integrieren kann. Ist es wichtig, dass wenn man jetzt in Partnerschaft lebt, dass der Partner oder die Partnerin da quasi auch mitwirkt? Weil was ich nämlich oder in meiner Arbeit ist es ganz häufig so, dass zum Beispiel beim Stillen wir wissen, dass die Einstellung des Partners oder der Partnerin zum Thema Stillen der größte Einflussfaktor dafür ist, wie lange eine Frau stillt. Und ich könnte mir vorstellen, bei Ernährung ist es ja häufig auch so, dass Paare zusammen kochen oder zusammen essen. Und wenn man jetzt natürlich so total was anderes gerne mag oder gar nicht auf einen Nenner kommt, könnte ich es mir tendenziell schwierig vorstellen. Das heißt, haben die einen Einfluss? Wenn ja, wie viel? Oder ist es egal?
Egal, das ist auf gar keinen Fall. Es kommt auch immer darauf an, wie ist man selbst so gestrickt. Ne? Wenn ich halt von vornherein, dass mir überhaupt keinen Stress macht, zwei Mahlzeiten parallel zu kochen, weil mein Partner, meine Partnerin unbedingt jeden Tag Fleisch möchte, ich mich aber lieber vegetarisch ernähre, dann würde ich sagen, ist es eher egal. Aber beim Großteil der Bevölkerung ist es das nun mal nicht. Da ist es schon gut, sich die Unterstützung mit reinzuholen. Im Idealfall kann der Partner, die Partnerin das ja auch gut nachvollziehen und möchte dann dementsprechend auch unterstützen. Da habe ich selten den Fall, wo ich sage, okay, also wir müssen jetzt vielleicht mal gucken, wie wir das Ganze ja auch dem Partner, der Partnerin einfach mal plausibel erklären, was es denn bringt, damit da vielleicht ein bisschen mehr an einem Strang ziehen irgendwie stattfindet. Ich würde sagen, es spielt schon echt eine große Rolle. Und deshalb biete ich auch immer an, gerade wenn es jetzt beispielsweise um das Thema Kinderwunsch geht, gerade auch mit Endometriose, dass ich immer beide mit einbeziehe und sage, wer möchte, ne? Also meine Kinderwunsch ist ja grundsätzlich nicht nur eine Sache der Frau. Es ist eine Partnerschaftssache und auch das Thema Fruchtbarkeit hängt nicht nur am weiblichen Geschlecht. Na, da kann man halt auch mal alle mit einbeziehen und deshalb biete ich es immer an, einfach mal die Leute mit dazu zu holen, egal wie man da noch mit in der Partnerschaft hat, und zu sagen, okay, so ist es, das hilft einfach, um die maximale Unterstützung einfach mitzuholen.
Was ich oft erlebe, ist so dieses, auch bei PCOS zum Beispiel, dass Frauen oft so gesagt wird, ja, das ist jetzt so und das mit dem Kinderwunsch könnte dann schwierig werden, aber wir kümmern uns dann darum, wenn es soweit ist. Das ist die blödeste Aussage, die es gibt, meiner Meinung nach. Wann sollten Frauen anfangen, was für sich zu tun, eigenverantwortlich ins Handeln zu kommen?
Im Grunde schon von Beginn an.
Danke.
Man sollte damit aufwachsen, dass es ja vollkommen in Ordnung ist zu menstruieren, dass es vollkommen in Ordnung ist, dass die Stimmung oder auch insgesamt sich der Körper im Zyklus verändert, dass sich aber auch das Leben einer weiblich gelesenen Person einfach im Laufe der Zeit verändert, ne? Von Kindheit an über halt dann ab Menstruation, wo dann wirklich so diese im Grunde ein großer Meilenstein stattfindet bis zur Menopause, ne? Wobei das Wort Pause ist halt auch mal so ein bisschen, ist halt vorbei, ne? Ne? Was denn so denn auch wieder ein großer Meilenstein ist, der Körper verändert sich so krass im Laufe eines weiblichen Lebens, das einfach mitzubekommen und ja auch wertschätzen zu können. Das ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Aufgabe und eine Aufgabe, die man einfach auch jeder neuen Generation mitgeben darf.
Wie sieht es denn aus bei Kinderwunsch und Endometriose? Wie sind da die Chancen mit dem Schwangerwerden? Wo, also ich meine, es ist wahrscheinlich extremst individuell, aber wovon hängt das ab? Kann man zum Beispiel sagen, dass eine Frau, die viele Entzündungsherde hat, dass die einfach eine geringere Chance hat oder hängt es damit überhaupt nicht zusammen? Wie sind da so die Zusammenhänge?
Die Statistik sagt aktuell, dass Frauen mit Endometriose teilweise so 50% geringere Wahrscheinlichkeit haben, schwanger zu werden. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Das heißt nur, dass es wahrscheinlich, dass es ein bisschen schwerer ist, weil ich nicht weiß, ob früher, was heißt früher, es ist noch gar nicht so lange her, hat die beispielsweise die Adenomiose noch mit zur Endometriose gehört. Das war quasi im Grunde eine Art. Mittlerweile sind es zwei unterschiedliche Erkrankungen. Ich weiß nicht, inwiefern das damit mit reinspielt. Adenomiose ist halt mehr oder weniger ja eine Entzündung der Gebärmutter direkt. Das heißt, da ist die Gebärmutter halt nur betroffen. Bei der Endometriose ist es halt auch mit außen rum, beziehungsweise im ganzen Körper. Das heißt, dieses Thema Kinderwunsch hängt auch stark davon ab, wo sitzt denn die Endometriose im Körper? Wenn ein Endometrioseherd beispielsweise den Eileiter blockiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass halt das Ei nach der Befruchtung, selbst wenn die Befruchtung stattfindet, durch den Eileiter in die Gebärmutter wandern kann und sich dort einnisten kann, schon mal geringer. Na, das muss aber nicht heißen, dass es nicht funktioniert. Ne, also gerade so eine Durchgängigkeit vom Eileiter ist halt wirklich so ein Punkt, wenn halt auch schon häufig operiert wurde, kann halt die Wahrscheinlichkeit sinken, aber es ist alles an kann. Das heißt, auch viele Herde müssen nicht unbedingt bedeuten, dass der Kinderwunsch halt unerfüllt bleiben muss oder dass es zum Beispiel eine komplizierte Schwangerschaft gibt. Wir können halt nur von der Statistikseite rangehen und die sagt halt 50% reduziert aktuell.
Was würdest du sagen, um das jetzt nochmal wie so zusammenzufassen, was sind Schritte für Frauen, die sie unternehmen können, wenn sie Endometriose haben? Was würdest du sagen, wo ist es sinnvoll, sofort mit anzufangen oder dort anzusetzen? Wo kann ich mir vielleicht jemanden suchen, der mir sagt, was für mich sinnvoll ist? Weil meistens ist es ja so, du kriegst eine Diagnose und bist so, toll, ich habe das jetzt und was jetzt? So, an wen wende ich mich? Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Wem kann ich glauben? Wer hilft mir wirklich? Vielleicht gar nicht unbedingt wie so ein Leitfaden, aber so ein paar Anhaltspunkte, an denen ich mich so langhangeln kann, um irgendwie eine Art von Unterstützung zu bekommen.
Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen. Und da muss natürlich auch wie jeder Mensch gucken, wo er sagt, das passt für mich. Ich würde es immer so ganzheitlich wie möglich angehen, zu sagen, okay, wenn ich die Diagnose hatte nach einer Bauchspiegelung beispielsweise, erstmal wieder gesund werden, eine Reha mitnehmen auf jeden Fall, beziehungsweise Anschlussheilbehandlung direkt schon mal klar machen. Und eine Reha mitnehmen. Dann hat man schon mal den ersten Einstieg und kriegt vielleicht auch in der Reha schon mal einen Überblick darüber, was alles außerhalb möglich ist, an Unterstützung sich einzuholen. Wenn man eher so der Typ ist, der so ein bisschen alternativmedizinisch unterwegs ist, möchte man eher Akupunktur, TCM machen, möchte man mit einem Heilpraktiker zusammenarbeiten, mit einer Heilpraktikerin, ist ja jedem überlassen. Ich würde, na, auch je nachdem, wie stark ist die Sexualität eingeschränkt, möchte man Sexualtherapie mit einbeziehen. Was in vielen Leitlinien empfohlen wird, ist wirklich das Thema Physiotherapie, Psychotherapie bzw. Sexualtherapie, Ernährung. Da sind sich auch mittlerweile so die Expertinnen und Experten einig, Schmerztherapie auf jeden Fall mit einzubeziehen, na, damit man nicht zu lange einfach mit diesen Schmerzen durch die Gegend läuft, die dann sich möglicherweise noch chronifizieren können. Also die Anlaufstellen auf jeden Fall. Und dann kann man immer noch gucken, Komplementärmedizin, TCM, Heilpraktiker, was möchte man da noch mitmachen? Das sind im Grunde so diese großen, ich würde mal sagen, fünf mit dem Endometriosezentrum, so die großen Anlaufstellen.
Nochmal kurz zur Ernährungsberatung, das ist mir gerade eingefallen. Wie lange dauert denn so eine Beratung? Also, weil es ist ja wahrscheinlich nicht so, die kommen einmal zu dir, dann sagst du, hey, mach das und das, beziehungsweise sie sollen sich ja wahrscheinlich erstmal selber beobachten und dann wird man sich ja wahrscheinlich in gewissen Abständen wieder treffen und irgendwas wahrscheinlich besprechen. Das würde für mich zumindest einen Sinn ergeben. Wie lange macht man so eine Ernährungsberatung oder wie lange ist es sinnvoll?
Es ist ganz unterschiedlich. Also ich, aber auch andere Kolleginnen, die machen so, dass wir starten mit einer Anamnese und meistens, in der Regel sind es 5 Termine. Ob man die jetzt einmal im Zyklus macht, ne, sodass jeder Zyklustag einmal durchlaufen wird, wenn man den natürlichen Zyklus hat, das ist ja auch immer noch so ein Punkt, oder halt, man sagt einmal im Monat, ne, damit man einfach mal Geburtstage sein können, wo man dann wieder vor Herausforderungen steht. Irgendwelche Feiertage, Urlaub und so weiter mit anfallen, die ja im normalen Leben immer mal wieder sind. Aber die Ernährungsberatung sollte halt auch mit einbeziehen, dass man immer wieder mit solchen Situationen konfrontiert ist. Das Heißt, also mit 5 Terminen ist man eigentlich so 5 bis teilweise 6 Monate gemeinsam unterwegs. Und das braucht es halt auch, um es gut zu und auch nachhaltig zu implementieren. Mein Ansatz oder mein Wunsch ist eigentlich im Grunde, dass wenn jemand zu mir kommt, egal ob mit Endometriose oder einfach nur oder sie einfach nur abnehmen möchte, dass ich im Idealfall die erste und einzige Ernährungsberatung bin und keine Diäten gemacht werden, sondern wir die Ernährung finden, die passt. Quasi den sicheren Hafen finden. An diesem sicheren Hafen Ausflüge wie Geburtstag, Urlaub, was auch immer, immer drin sind. Aber bis dieser sichere Hafen halt wirklich geschaffen ist, bietet sich eigentlich so ein halbes Jahr, 5 Termine einfach an.
Mir kommt dazu gerade noch eine Frage, unabhängig zur Endometriose, gerade bei Frauen und Gewicht nämlich auch. Was ist das Optimalgewicht für jemanden? Bei mir ist es zum Beispiel so, in meiner Ausbildung habe ich 10 Kilo mehr gewogen als jetzt. Da war ich immer noch nicht dick, aber ich habe mich schon lange nicht mehr wohlgefühlt. Auch so mit BMI zum Beispiel. Es ist immer so eine Sache, wo ich immer so denke, oh, ich weiß nicht, irgendwie kann ich mich daran nicht orientieren, weil das für mich immer so keinen Sinn ergibt. Aber und ich meine, die Staturen von Frauen sind ja auch unterschiedlich. Ja, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist 5 Zentimeter größer als ich, die ist 1,85 Meter und die hat aber, ich habe ganz kleine Hände und ganz kleine Füße und die hat Riesenfüße und Riesenhände und von der Statur ist die ganz anders, deswegen wiegt sie auch mehr als ich, aber ist ja deswegen nicht dick, obwohl sie nur 5 Zentimeter größer ist als ich. Woran können sich Frauen auch da orientieren? Also an diese, so, weil ganz oft spielen ja dann auch Zahlen so eine große Rolle für Frauen auf einmal.
Ja, und die Gesellschaft und das, was uns die Modeindustrie alles so eintrichtert und von Tight Gap über irgendwelche, ach, keine Ahnung, wie der Bauch auszusehen hat und so weiter. Also rein genetisch geht das ja auch nicht bei jeder Person, ne? Also
Ja.
ich gehöre auch zu der Sorte, ich bin halt schon immer ein bisschen hecklastiger gewesen. Das heißt, ich werde in dieses Thema Oberschenkellücke definitiv kein Zeit und kein Geld investieren. Ich habe mich, glaube ich, das kann man als Ernährungsberater, weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich habe mich bestimmt seit 2 Jahren nicht mehr gewogen.
Ja.
Wohlfühlen einfach so viel mehr ist als das Gewicht. Und ich weiß, dass ich wahrscheinlich jetzt schwerer bin als vor 2 Jahren, aber ich habe auch einfach mehr Muskulatur als vor 2 Jahren. Ja, und was dann halt auch wieder mit reinspielt. Deshalb, BMI ist eine nette Orientierung. Das ist halt, man muss sich dann die Person nah hinter dieser Zahl angucken. Ich frage in der Ernährungsberatung zwar auch immer, wenn eine Gewichtsveränderung angestrebt wird, was bei Endometriose ganz, ganz selten der Fall ist, weil Endometriose-PatientInnen halt eher schlank sind, beziehungsweise normalgewichtig. Schlank finde ich auch immer so ein bisschen, naja, egal. Wir könnten jetzt lange, lange über die deutsche Sprache und Gewichtsstereotypen mit Untergewicht und Mehrgewicht und so weiter diskutieren. Aber ich frage zwar schon danach, was soll die Zahl auf der Waage sein, aber ich frage halt auch, wann hast du dich das letzte Mal wohlgefühlt? Vielleicht auch mit welchem Gewicht hast du dich wohlgefühlt? Gibt es vielleicht eher ein Kleidungsstück, in das du reinpassen möchtest, weil es dich einfach gut fühlen lässt, weil du das Gefühl hast, du bist dann halt auch sexy oder keine Ahnung. Das ist einfach so das, was dich gut fühlen lässt. Das wiegt für mich viel, viel schwerer als wirklich diese Zahl. Es sei denn, man hat jetzt wirklich jemanden, der adipös ist und ne, wo man dann halt auch wirklich.
Ja, jemand, der 1,50 groß ist und 120 Kilo wiegt, alles klar.
Wo man dann halt aber auch schon die Reaktion des Körpers dahinter sieht, der sagt, okay, das ist mir jetzt gerade auch einfach zu viel. Und es ist auch viel leichter, mit den Emotionen dahinter zu arbeiten, als mit dieser Zahl. Weil die Zahl ist immer im Kopf und die ist, oh, ich muss jetzt zu dieser Zahl hin, ich muss in diese. Und vielleicht findet dein Körper diese Zahl total blöde und sagt, hey, mir sind lieber 2, 3 Kilo mehr lieber, weil. Wer weiß, was da noch passiert. Es gibt ja immer mal stressige Zeiten, dann gibt es mal eine Magen-Darm-Grippe. Was auch immer, wir brauchen halt ein bisschen Reserven. Und statistisch ist es sogar so, dass man mit einem leichten Übergewicht, wie man das jetzt definieren möchte, sogar älter wird. Ob das jetzt damit zusammenhängt, dass man sich eher mal was gönnt und die Lebensqualität höher ist, ne? Oder ob es halt wirklich damit zusammenhängt, dass man mehr Ressourcen hat, auf die der Körper im Worst Case zurückgreifen kann, beim Spiel alles rein.
Klingt für mich logisch, weil Bei Babys ist das auch so. Kinder, die grundsätzlich speckiger sind, haben mehr Reserven und sind dann, wenn die, ne, mal irgendwie krank sind, das sind die Kinder, um die man sich nicht so sehr die Sorgen machen muss in dem Moment. Deswegen, ja, klingt für mich total logisch. Ich finde es auch interessant, was du gesagt hast mit den Emotionen hinter dem Essen, weil das ist ja auch oft Thema eben, ne? Also da sieht man mal, wie weitreichend Ernährungsberatung ist, ne? Und es ist ähnlich wie mit Kommunikation, so, weil Essen ist so wichtig für dein ganzes Leben und du lernst nie etwas über Essen. So, ich habe mich da zum Beispiel in meiner Ausbildung hatten wir auch so ganz bisschen Ernährungsberatung, obwohl ich sagen würde, dass Ernährung speziell für Schwangerschaft ich mich gar nicht auskenne, würde ich auch immer an Ernährungsberaterin abgeben. Ich dachte mir, wir müssen uns ja alle ernähren und wir lernen nicht wie. Ja, also auch das finde ich eigentlich so irre. Ja, weil die Dinge, die uns irgendwie gesund halten, da steckt ja auch einfach nur Wissen hinter. Es lernen wir alles nicht.
Ja, wir lernen unseren Körper sowieso gar nicht kennen. Also, wann habe ich in der Schule mal das Thema Ernährung gehabt? Wann mal Sexualität? Wann mal Körpergefühl oder Psychologie oder so in
Ja.
die Richtung? Ich habe gelernt, wie ich Zahlen rechnen kann, ne? Wie ich.
Und ein BMI kann man ja berechnen. Das
Genau.
kriegen wir hin.
So, wie viel? Ich habe gelernt zu rechnen, wie viel ich abnehmen muss, um normalgewichtig zu sein. So. Aber ich habe nicht gelernt, wie ich da hinkomme. Das ist halt traurig, weil wir einfach so weit weg sind von unserem Körper. Und gerade mit so einer chronischen Erkrankung, beispielsweise mit der Endometriose, man entfernt sich sowieso noch immer weiter vom Körper, weil der Körper Schmerzen bedeutet, weil der Körper nicht so funktioniert wie die Gesellschaft und das uns das suggeriert und sagt, so muss der Körper sein. Ne? Dieses Bild von außen, wir lernen unseren Körper nie kennen, wir lernen nie mit dem Körper zusammenzuarbeiten, plus halt dieses. Ja, der Körper muss so und so sein und ja, der Körper ist aber nicht so uns immer, immer weiter weg.
Man hört es ja auch oft von oder von Endometriose-Frauen habe ich das schon öfter gehört, dass sie wirklich sagen, ich hasse meinen Körper. Ich hasse, dass er das macht. Ich hasse, in diesem Körper zu leben und ich wünschte, ich hätte einen anderen Körper. Und wenn ich das höre, dann auf der einen Seite kann ich es nachvollziehen, natürlich, weil wenn der Körper überhaupt nicht funktioniert, denkt man sich so, warum bin ich eigentlich hier? Und auf der anderen Seite ist auch einfach so ein krasses Statement, was auch so viel darüber aussagt, wirklich, wie sich jemand in seinem eigenen Körper fühlt, wenn er wirklich sagt, will das eigentlich gar nicht.
Ja. Und du bist einfach dein Körper. Und das ist das, was das so traurig macht, diese Aussage einfach an
Ja.
sich. Weil wir nur hier sind, weil wir unseren Körper haben.
Das
Und
ist.
die Grundlage unserer Existenz zu hassen, ist alles andere als gut. Und deshalb ist Ernährungsberatung auch immer, sollte zumindest viel, viel mehr sein als nur Zahlen, Daten, Fakten oder Kalorienbilanzen.
Eigentlich sollte jeder mal eine Ernährungsberatung gemacht haben.
Ich habe ich habe so einen kleinen erlesenen Endometriosekreis. Wir sind eine Heilpraktikerin, eine Physiotherapeutin, eine Sexualtherapeutin und ich. Und wir vier, im Grunde sagen wir, alle diese Bereiche sollten mal einfach angelaufen werden. Jeder sollte mal Live-Coaching, sollte mal irgendwie so eine Psychologie irgendwie in den Bereich reingehen. Jeder sollte mal das Thema Sexualität für sich mal in einem geschützten Rahmen erleben bzw. diskutieren dürfen. Jeder sollte mal seinen Körper physiotherapeutisch kennenlernen, ne? Und jeder sollte mal wissen, hey, was braucht mein Körper überhaupt in Sachen Ernährung? Wie nähre ich den Körper, der mich am Leben hält?
Ich finde auch so dann zu sehen, wie die Themen auch alle zusammenhängen natürlich, ne? Auch das ist super interessant. Und was ich eben auch merke, ist, dass ganz oft wir denken, ja, das ist irgendwie was für jüngere Frauen und für ältere Frauen, dann ist das egal. Aber der Körper entwickelt sich ja. Also du bist ja mit 30 eine andere Frau als mit 40 und mit 50 dann auch wieder anders. Und gerade auch was die Sexualität angeht, ja, die auch so wichtig ist für uns Frauen, hatte ich neulich auch einen Podcast drüber gehört und dann meinte, es war auch eine Sexualtherapeutin und die meinte, es gibt so viele Frauen, die mit 40 Sexrente anmelden und sagen, ich bin jetzt zu alt dafür. Und ich dachte mir so, Gott, das ist ja total schade. Da dachte ich mir aber auch, und sie meinte so, na, es gibt viele Frauen, die beschäftigen sich da, haben sich ihr Leben lang nicht damit beschäftigt und fangen dann in dem Alter an, wo ich so denke, oh mein Gott, das ist ja dramatisch. Ja, wenn du erst mit 40 anfängst, dann guten Sex für dich zu haben. Ja, also es ist ja, wo du dir so denkst, wow, das ist lange, lange Zeit.
So viel verschenkte Lebenszeit, wo man einfach Freude hätte haben können an Sexualität oder auch einfach an seinem Leben ein bisschen mehr, ne? Und weniger im Kampf mit sich selbst hätte sein können. Also es ist schon, ja,
Schon krass. Gibt es irgendwas, was ich noch nicht gefragt habe, was du gerne noch dazu sagen möchtest? Wir sind ja jetzt hier Endometriose eingestiegen, ein bisschen Ernährung, ein bisschen Sexualtherapie, alles ein bisschen gemixt. Aber gibt es noch irgendwas, vor allen Dingen zum Thema Endometriose, was du irgendwie noch loswerden wollen würdest?
Ganz mir ganz wichtig ist wirklich immer dieses Thema: Versuch, so sehr dein Körper dich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle enttäuscht hat, wieder eine Verbindung mit dem herzustellen. Nur so, und sei es, wie gesagt, über Physiotherapie, Sexualtherapie, sei es aber auch mit der Ernährung, weil im Körper selbst der Schlüssel für deine, ja, die Bekämpfung deiner Symptome liegt oder auch für dein Wohlbefinden. Manch einer, wie gesagt, sagt, oder der Schlüssel der Heilung liegt im Körper selbst. Das können wir jetzt bei Endometriose nicht sagen. Da wäre es vermessen, von Heilung zu sprechen. Der Körper hat halt die Antworten meistens schon parat. Wir müssen nur drauf hören und lernen, wieder drauf zu uns zu hören. Und das eigenständig oder unter Anleitung wieder, diese Verbindung wiederherzustellen, das ist, denke ich, der zentrale Punkt. Unabhängig ob Endometriose, Adenomyose oder halt als komplett gesunder Mensch, sich einfach mal wieder so ein bisschen, ja, sich mal wieder so ein bisschen kennenzulernen, Bindung zu sich herzustellen. Das ist, denke ich, so der Kern von allem.
Das waren schöne Abschlussworte. Vielen Dank. War wie immer wunderschön.
Gerne, gerne, immer wieder gerne.